Orange im Dialog, der Politik-Podcast mit Gregor Voth. Nah an den Menschen, klar in der Sache. Orange im Dialog. Reinhören, mitdenken, mitreden.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast Orange im Dialog. Und wir haben uns wieder ein besonderes Thema vorgenommen mit einem besonderen Gast. Ich begrüße heute ganz herzlich Stefan Weindler in unserem Podcast. Grüß dich, Stefan.
Hallo Gregor, grüß dich. Danke für die Einladung.
Und für all diejenigen, die den Stefan noch nicht kennen, er ist der Vorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft Menschen mit Behinderungen bei den Freien Wählern. Ohnehin ein sehr wichtiges Thema. Er ist da frisch gewählter Vorsitzender. Und erzähl uns doch mal, wer bist du und wie kommst du zu dieser Aufgabe?
Ja, mein Name ist Stefan Weindler, wie gehört, und ich bin 47 Jahre alt, verheiratet, habe einen Sohn, bin vom Beruf Orthopädietechniker, übe diesen Beruf auch schon seit gut 30 Jahren aus und habe auch selber eine Körperbehinderung. Ich trage nämlich seit meiner Geburt eine Unterschenkelprothese, was mich auch zu diesem Beruf gebracht hat dann letztendlich. In der Vergangenheit musste ich oft feststellen, dass sehr wenige Parteien sich auch den Menschen mit Behinderungen zuwenden und das ganze Thema auch immer schlechter behandelt wurde. Deshalb habe ich mich dazu entschieden, hier politisch aktiv zu werden, habe lange nach einer politischen Heimat gesucht und wurde dann bei den Freien Wählern fündig. Und das hat mich jetzt auch mit der Wahl zum Vorsitzenden dieser Bundesarbeitsgemeinschaft Menschen mit Behinderungen, hat mich meine Meinung bestätigt, dass ich hier bei den Freien Wählern genau die richtige Partei gefunden habe, die mich hier und die Menschen mit Behinderungen am besten vertreten kann.
Und ihr seid ja jetzt gerade mit eurer Arbeit gestartet. Das ist, du hast ja schon gesagt, andere Parteien scheinen das Thema völlig aus dem Auge verloren zu haben. Die Freien Wähler nehmen es jetzt in den Fokus. Und ich habe jetzt gesehen, was ihr in den letzten Wochen schon gearbeitet habt. Und ein ganz großes Thema ist ja diese Hilfsmittelversorgung in Deutschland, die ja offensichtlich nicht so richtig gut funktioniert. Jetzt sind ja nicht all unsere Hörer da voll im Film. Erklär uns mal, was sind überhaupt Hilfsmittel und wer will versorgt werden und warum klappt das aktuell nicht so richtig gut?
Bei Hilfsmitteln sprechen wir von allem, was man vom Arzt verordnet bekommt für körperliche Gebrechen. Sei es jetzt orthopädische Schuheinlagen, sei es jetzt Kompressionsstrümpfe oder auch die klassische Sportbandage, wenn man zum Beispiel ein wehes Knie hat. Diese ganzen Sachen zählen als Hilfsmittel. Das Ganze geht so weit bis zum schwerstbehinderten Menschen, der einen Elektrorollstuhl mit irgendwelchen Sonderanfertigungen benötigt. Das Ganze sieht man dann einmal der ärztlichen Verordnung. Immer wenn hier die Ziffer 7 angekreuzt ist, ist das ein Hilfsmittel. Nicht zu verwechseln mit den Heilmitteln. Das sind zum Beispiel die klassische Physiotherapie, Massagen und solche Anwendungen. Und jeder Mensch in Deutschland hat mit Sicherheit schon einmal Kontakt mit einem Sanitätshaus gehabt, sei es jetzt, weil er selber den Bedarf hatte oder im Verwandtschaftsbereich. Den klassischen Bereich, den jeder kennt, ist ja dann Oma, Opa, Rollator, Rollstuhl, ähnliche Hilfsmittel. Und hier haben wir gerade ein Defizit in der Sanitätshauslandschaft, das immer größer wird. Krankenkassenverträge werden immer wieder angepasst jährlich, aber nicht der Inflation folgend, sondern wir haben in den letzten 20 Jahren hier einen Preisverfall hinnehmen müssen in der Sanitätshauslandschaft.
Das heißt, selbes Produkt, aber im Grunde weniger oder gleichbleibende Erstattung, obwohl das Produkt viel teurer geworden ist.
Ja, nicht nur gleichbleibende Erstattung, sondern es geht teilweise sogar ins Defizit. Es gibt die Rollstuhlversorgung für Oma Hildegard im Altenheim. Es kommt immer darauf an, bei welcher Krankenkasse sie ist. Das ist dann praktisch für das Sanitätshaus der Unterschied. Also sprich, wir haben hier ein Versorgungspauschalsystem. Das heißt, die Krankenkasse mietet hier so ein Hilfsmittel, so einen, sagen wir mal, den klassischen Rollstuhl. Wenn du jetzt bei der DAK bist, bekomme ich einen anderen Betrag wie bei der AOK Rheinland oder AOK Bayern. Ich bekomme aber auch bei der landwirtschaftlichen Krankenversicherung andere Beiträge und die unterscheiden sich um teilweise bis zu 200 Euro, je nach Krankenversicherung.
Und für einen und denselben Rollstuhl.
Für ein und denselben Rollstuhl mit derselben Mieter, mit denselben vertraglichen Vorgaben. Das wäre jetzt das Gleiche, wie wenn ich zum Bäcker gehe und eine Semmel kaufe, wie wir hier in Bayern sagen, oder ein Brötchen. Und er fragt mich nach der Krankenkasse und wenn ich bei der DAK bin, zahle ich 20 Cent. Wenn ich bei der AOK versichert bin, zahle ich 50 Cent. So kann man das vergleichen. Und hier werden die Preise aber auch immer weiter nach unten korrigiert. Wir hatten jetzt in der letzten Preisverhandlung in der Orthopädie-Technik ja auch ein Riesenproblem bundesweit mit Pharma- und Technikerkrankenkasse, dass hier das letzte Vertragsangebot, das vorgelegt wurde, 30% unter dem Preisniveau der AOK Bayern lag. Man muss dazu sagen, die AOK Bayern war immer so der Nenner, an dem sich alle Krankenkassen orientiert haben mit dem Preisgefüge, weil die hier eine sehr starke Verhandlungsmacht haben. Die bayerischen Betriebe haben sich dann eben dazu entschlossen, diesen Verträgen nicht mehr zu folgen, diese nicht zu unterzeichnen. Und somit befinden wir uns seit Mitte August in einem vertragslosen Zustand, was bedeutet, dass das Sanitätshaus dieses klassische Rezept nicht mehr annimmt, sondern hier einen Kostenvoranschlag an den Patienten weitergibt, der sich dann über die Erstattung mit seiner Krankenkasse streiten darf.
Ja, aber das ist ja total aufwendig dann auch für den Betroffenen. Der hat ja in dem Moment, gerade wenn er vielleicht zum ersten Mal damit in Kontakt kommt, hat er ja ganz andere Sorgen eigentlich, als jetzt Bürokratieaufwand mit seiner Krankenkasse zu betreiben.
Ganz genau richtig. Und das ist genau die Schwierigkeit, die wir jetzt tagtäglich erleben. Ich bin ja hier auch im Kinder- und Jugendlichenbereich tätig und wenn jetzt eine Familie mit ihrem Kind zu uns kommt und braucht hier Beinorthesen wegen einer schwerwiegenden Erkrankung, sei es jetzt Spina Bifida oder ähnliche Erkrankungen und er bräuchte die relativ dringend, können wir hier nicht adäquat und schnell versorgen, sondern wir müssen erst die Kostenübernahmebestätigung der Krankenkasse abwarten. In der Vergangenheit funktionierte das per Online-Kostenvoranschlag über das Sanitätshaus an die Krankenkasse. Durch den vertragslosen Zustand können wir das nicht mehr machen. Die Zugänge sind gesperrt und somit muss sich der Patient, die Angehörigen selbst um die Kostenerstattung kümmern.
Vertragsloser Zustand heißt dann im Grunde für den Betroffenen, für das Sanitätshaus viel mehr Aufwand. Und diesen vertragslosen Zustand gibt es, weil die Angebote so weit unter dem lagen, was irgendwie kostendeckend oder wirtschaftlich tragbar gewesen wäre. Und das stört jetzt niemanden und das geht jetzt einfach immer so weiter? Oder gibt es da irgendwo jetzt auch Lösungsansätze für?
Jetzt soll ein Schiedsverfahren hier in die Wege geleitet werden. Der Informationsfluss ist seitens der beteiligten Verhandlungspartner Bundesinnung, Landesinnung Bayern, die jetzt hier ja federführend beteiligt ist, und auch seitens der Krankenkasse ist die Kommunikation äußerst spärlich. Das bedeutet, wir bekommen hier keine Informationen zum Stand des laufenden Schiedsverfahrens. Und auf Anfrage heißt es dann, ja, wir sind noch in Verhandlungen. Das Ganze ist jetzt seit Datum 16. August am Laufen und es gibt hier eine gesetzliche Frist, dass ein Schiedsverfahren in einer gewissen Zeit ab der Bestellung des Schiedsrichters sozusagen erfolgen muss.
Aber ja, immerhin.
Solange der noch nicht bestellt ist, läuft natürlich auch die Frist nicht. Also die Frist beginnt erst zu laufen, wenn diese Person bestellt ist.
Na, und da müssen sich wahrscheinlich beide Seiten drauf einigen oder so, ne?
Gehe ich mir jetzt mal davon aus. Ich hatte so eine Situation in der Vergangenheit noch nie, weil meistens die Betriebe immer klein beigegeben haben und den Verträgen dann trotzdem beigetreten sind. Es war 2010, gab es schon mal so einen großen Aufschrei in der Branche, auch damals die Barma beteiligt, federführend. Hier ging es um die Reha-Technik. In dem Fall ist es ja jetzt die Orthopädie-Technik. Damals war es die Reha-Technik. Hier wird bei den Verträgen auch unterschieden. Und in der Reha-Technik waren damals auch die Bayern, die sich dann quergestellt haben und sagten, nein, diese Vertragskonstellation kann man nicht nehmen. Aber hier war natürlich auch ein großer Teil der Versicherten damals noch bei der Barmer. Jetzt wechseln die ja fast monatlich teilweise die Versicherung. Da war damals eine Konstellation da, wo man als Sanitätshaus fast nicht mehr drumherum kam, diesen Vertrag beizutreten, weil man sonst vielleicht ein Drittel von seinem Komplettumsatz einbüßen musste und somit hat man halt mit Bauchschmerzen trotzdem noch unterschrieben. Aber die Situation ist seit 2010 nicht besser geworden, sondern zusehends schlechter und deshalb konnte man hier einfach nicht mehr klein beigeben. Von der Barmer bekommst du dann schon eine Aussage dazu, warum denn die Bayern hier so grantig sind, wie man so schön sagt, und hier diesen Verträgen nicht beitreten. Das wäre ja im Rest der Bundesrepublik kein Problem. In Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel, da hat sich keiner über diesen Vertrag beschwert. Da haben alle unterschrieben. Ja, braucht man jetzt nicht näher ausführen, glaube ich, warum das so ist. Und über Lebenserhaltungskosten und Lohnnebenkosten braucht man hier, glaube ich, nicht diskutieren.
Man kann ja nicht dieselben Lebenshaltungskosten, Lohnkosten und auch Mieten, irgendwo muss das Geschäft ja auch stattfinden, kann man ja nicht für die ganze Bundesrepublik annehmen. Und wenn, müsste man ja sich eher im oberen Level orientieren und nicht an Mecklenburg-Vorpommern, die in den Kategorien
zum Beispiel, nicht so weit oben sind. Aber das ist so von den Krankenkassen eine Aussage, die immer wieder getroffen wird. Und wenn du als Leistungserbringer hier nicht unterschreibst, wenn du hier einfach diesem Vertrag nicht mehr beitrittst, dann lieferst du halt nicht mehr. Das ist fürs Sanitätshaus vielleicht in der ersten Situation ein bisschen ein Schreck, aber man kann doch dann damit leben, weil sich auch viele Versicherte da oder Patienten halt dafür entscheiden, die Versicherung zu wechseln, damit das Sanitätshaus vor Ort sie weiter versorgen kann. Wenn sie die Versicherung nicht wechseln, kann es durchaus passieren, dass der nächste Vertragspartner 200 Kilometer entfernt sitzt. Und dann musst du halt von irgendwo an der Nordseeküste, sage ich jetzt mal, nach Hamburg ins Sanitätshaus fahren, um hier deine Versorgung zu bekommen, weil halt deine Krankenkasse hier keine anderen Vertragspartner mehr hat. Und das ist natürlich dann das, was keiner will und auch keiner mehr schultern kann. Also man kann ja nicht nur den ganzen Tag dafür investieren, dass man seine Kniebandage in 200 Kilometer Entfernung abholt.
Jeder, der irgendwo was mit Wirtschaft und Selbstständigkeit zu tun hat, dem ist ja völlig klar, welche Kostensteigerungen bei Energie, bei Miete und so weiter, bei Lohnkosten wir in den letzten Jahren gehabt haben. Und dass die Krankenkassen sich da so querstellen, das ist eigentlich völlig unverständlich. Die Frage ist ja, was ist der Weg daraus? Haben wir als Freie Wähler einen Ansatz entwickelt, wie man dieses ganze System vielleicht ein bisschen gerechter gestalten könnte, sodass alle Beteiligten da vernünftig existieren können?
Durch meine Tätigkeit jetzt bei den Freien Wählern und auch die Konstellation, die sich jetzt dieses Jahr ergeben hat, dass ich ja auch Vorsitzender des Bundesfachausschusses Soziales, Gesundheit und Pflege sein darf, haben wir jetzt schon zu arbeiten begonnen, um hier Konzepte zu erstellen, um das Krankenkassensystem zu beleuchten, hier Lösungsansätze zu finden, um das Ganze in der Struktur mal vielleicht ein bisschen effizienter aufstellen zu können. Nichtsdestotrotz fehlt uns natürlich der Zugang zur Bundesregierung. Aber wir können über die Landesparlamente, eventuell ja über den Bundesrat dann teilweise Einfluss nehmen auf diese ganzen Bundesgesetze. Aber es ist noch in Arbeit. Es gibt verschiedene Lösungsansätze, die ich hier schon mal ausgearbeitet habe. Zum Beispiel, um eins zu nennen, ein krankenkassenübergreifendes Wiedereinsatzsystem. Hört sich jetzt ganz schlimm an, kann sich keiner was drunter vorstellen.
Klassisch deutsches Wort, ne?
Richtig, genau. Und deshalb möchte ich das jetzt auch ein bisschen erklären. Dauert nur 1-2 Minuten. Krankenkassen haben ja Hilfsmittel werden gekauft. Sprich, ein Rollator nicht, weil das ein Pauschalsystem ist, aber ein größerer Rollstuhl, ein aufwendiger Rollstuhl, sagen wir mal, der für den schwerst Betroffenen, der Elektrorollstuhl bei einem Muskeldystrophiker zum Beispiel oder. Diese Hilfsmittel werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden, in ein Lager eingelagert. Diese Lager sind nicht zentralisiert, sondern die sind bei den einzelnen Sanitätshäusern vor Ort. So kann es passieren, wenn ich jetzt für einen TK-Versicherten zum Beispiel einen Rollstuhl brauche, dann steht in Hamburg einer, dann lasse ich mir den schicken und nehme den für diesen Versicherten wieder her. Wenn jetzt aber bei der AOK Bayern zum Beispiel einer versichert ist und ich mache eine Lagerabfrage, bei der AOK Bayern ist keiner da, dann kann ich nicht diesen Rollstuhl aus dem Technikerlager nehmen, weil der gehört ja der Technikerkrankenkasse und nicht der AOK Bayern. Somit bleibt der Rollstuhl dann im Lager stehen, bis halt irgendeiner von der richtigen Krankenkasse den braucht.
Dann muss ich das durch halb Deutschland transportieren, wenn es in dem Bereich gerade keinen gibt. Dann wird der irgendwo mit einer Spedition auf eine Palette gepackt und ein paar hundert Kilometer durch die Gegend gefahren, obwohl von einer anderen Krankenkasse gerade einer vor Ort gewesen
ist. Richtig. Ganz genau so ist es. Und das ist mein Ansatzpunkt, weil die Krankenkassen auch verschiedene Systeme für die Lagerverwaltung nutzen. Also es gibt 3 große Lagerverwaltungssysteme in Deutschland und je nachdem, welche Krankenkasse benutzt die ihr eigenes Lagerverwaltungssystem. Und es gibt keinen krankenkassenübergreifenden Wiedereinsatz. Und das ist ein Problem, weil somit kann es passieren, dass eine Krankenkasse, die relativ wenig Bedarf an Hilfsmitteln hat, hier verschiedene Dinge und sehr viele Dinge im Lager stehen hat und die dann sich einfach totstehen und andere Krankenkassen das ganze Jahr über genau die gleichen Hilfsmittel immer wieder neu anschaffen. Ist natürlich für die Hersteller sehr toll, aber wenn ich unser Lager in München anschaue, wir haben extra nochmal einen Bau mit 800 Quadratmeter Lagerfläche angebaut, nur für die Krankenkassenhilfsmittel, um diese lagern zu können. Und ein Wort dazu, die Krankenkassen bezahlen keine Lagergebühren. Das bedeutet, wir sind vertraglich verpflichtet, diese Sachen einzulagern. Bei manchen bekommst du noch 30 Euro Einlagerungspauschale, aber für die Standzeit bekommst du als Leistungserbringer keinen Cent.
Das heißt, ihr haltet ein 800 Quadratmeter Lager ohne Vergütung vor, weil es in eurem Vertrag steht, dass ihr dazu verpflichtet seid. Da sieht man ja, dass im Grunde die Krankenkassen sich einseitig bevorteiligen daran. Also das ist ja nicht fair.
Definitiv, deswegen wird der Aufschrei auch immer größer aus der Branche und wir können das einfach irgendwann nicht mehr schultern. Ich brauche gar nicht anfangen über die bürokratischen Vorgaben, die hier noch liegen, aber wir waren ja bei den Lösungsansätzen eigentlich. Ja. Und hier wäre der Gedanke gewesen, warum kann man denn nicht ein krankenkassenübergreifendes Wiedereinsatzsystem erarbeiten, vielleicht eine KI, die man einfach über diese 3 verschiedenen Portale setzt und die dann Krankenkassen unabhängig das Hilfsmittel abfragt. Und dann muss halt die eine Krankenkasse der anderen Krankenkasse den Zeitwert ersetzen. Das wäre jetzt, glaube ich, keine große Kunst, das Ganze zu bewerkstelligen. Denn diese Hilfsmittel, wenn die mal im Lager stehen, die haben ich sage jetzt immer so scherzhaft, ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Also man darf ein Produkt eben aufgrund der Medizinprodukteverordnung, Medical Device Regulation, wie sie alle heißen, diese Vorgaben, darf man ein Produkt nur eine begrenzte Lebensdauer einsetzen. Nach 8 bis 10 Jahren sind diese Hilfsmittel nicht mehr zulässig für den Wiedereinsatz und dann schmeißen wir die weg.
Das ist ja auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten ziemlicher Wahnsinn, oder?
Ja, definitiv. Diese Sachen sind ja, sag jetzt mal, nicht schlecht. Gut, der Hersteller muss eine Garantie auf Schweißnähte, Technik etc. geben.
Und ja gut, dass das sicher ist, das ist ja logisch. Wenn da einfach was ins Lager gestellt wird und jahrelang nicht benutzt, weil es nicht wieder abgefragt wird und niemand bezahlt für die Lagerung und so, das ganze System, das scheint mir alles so klassisch überbürokratisiert zu sein. Und im Grunde ist das wieder so ein Fleck Regelungsdeutschland, wo einfach niemand bisher so richtig hinschaut. Aber wenn da mal jemand hinschaut, fällt ihm eigentlich auf, fair ist das nicht.
Ganz genau richtig. Und das ist auch der Punkt, wo ich dann eben hier auch um das Gehör bitte und auch dir, Gregor, dankbar bin für diese Möglichkeit, hier das mal ansprechen zu dürfen, weil es einfach in der bundesdeutschen Politik hier kein Gehör dafür gibt. Wir sprechen natürlich über die sehr wichtigen Bereiche Krankenhaus, wir sprechen über den wichtigen Bereich der Apotheken, der Ärzte, der Fachärzte, ist alles sehr wichtige Bereiche und alles sehr stark auch unter Druck. Aber unsere Nische sozusagen der Sanitätshäuser, die doch jeder Mensch einmal in seinem Leben braucht, über die spricht meist keiner, weil es einfach die vergessene Branche ist. So betitel ich das immer. Und auch hier noch eine Zahl dazu. Die Sanitätshäuser in Deutschland, da gibt es keine großen belastbaren Zahlen dazu, aber wir bewegen uns zwischen 4.000 und 6.000 Betrieben. Es kommt immer darauf an, ob man dann die Großfilialisten wie Rahm und Stolle und wie sie alle heißen hinzurechnet oder halt hier die Einzelunternehmer nur alleine sieht. Aber diese Zahl der Sanitätshäuser hatte im Jahr 2022 30 Millionen Hilfsmittelrezepte bearbeitet. Also von der klassischen Schuheinlage bis zum High-End-Elektrorollstuhl war da alles mit dabei. 30 Millionen Hilfsmittelrezepte innerhalb eines Kalenderjahres.
Das ist eine ganze Menge, würde ich sagen.
Ja, und doch macht unser Budgetanteil an den Gesamtausgaben im Gesundheitswesen nicht mehr als 4% aus.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele einfach wegsehen, weil das nicht der große Posten in der Rechnung ist. Aber nichtsdestotrotz, hier geht es ja um Patienten, hier geht es um diejenigen, die das Sanitätshaus betreiben, deren Angestellten, also das betrifft ja eine ganze Menge Menschen. Also es ist ja vielleicht nicht der umsatzstärkste Bereich im Gesundheitswesen, aber ja offensichtlich auch einer, an dem viele Menschen hängen. Also wegsehen ist ja keine Option.
Richtig. Und auch die Ausdünnung der Versorger vor Ort ist natürlich ein Riesenproblem, weil sehr viele dann auch durch die neuen bürokratischen Vorgaben, durch diese ganzen Verträge etc. einfach dann sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an. Viele Betriebsinhaber sind jetzt auch schon gesetzteren Alters, die dann sagen, nö, also hier nochmal extra jemanden einstellen, der mir dann meine EDV betreut oder der hier dann diese elektronischen Kosten Voranschläge und wie es alles heißt, sehr bürokratische, hochtrabende Geschichten. Da musst du wirklich jemanden drauf schulen und das dauert nicht nur 4 Wochen, sondern da bist du ein Jahr schon mal beschäftigt, bis du jemanden so weit hast, dass der da alleine arbeiten kann. Und da sagen dann viele einfach, nö, das tue ich mir nicht an. Dann wird verkauft, dann gibt es sehr große Ketten, die auf Einkaufstour in Deutschland unterwegs sind, die dann kleine Betriebe übernehmen. Wenn sie dann nicht lukrativ sind, werden die zugemacht und dann ist halt eine Region mal abgehängt von der Versorgung und du fährst halt dann einfach, sage ich jetzt mal, ich kann sie jetzt von Bayern hier am besten beurteilen, du fährst halt dann einfach mal von Straubing nach Passau oder du fährst einfach mal von Weilheim im Schongau nach München, um dir deine Bandage zu holen.
Gerade wenn ich eine Bandage brauche, bin ich ja wahrscheinlich auch nicht so mobil.
Genau.
Da macht Wohnortnähe ja eigentlich Sinn, ne?
Ja, und da hängt man halt auch, sag jetzt mal, die jüngere Generation hat ja noch die Möglichkeit, hier vielleicht mit öffentlichen etc. fahren zu können, wenn man im großen Ballungszentrum ist. Aber wenn jetzt hier klassisch die Oma Hildegard wieder in einem kleinen Dorf nahe der holländischen Grenze wohnt und hier für ihren Mann ein Pflegebett braucht, beide Ü70, dann wird es schon schwer, wenn hier keine Angehörigen in der Nähe wohnen und sich darum kümmern.
Ja, aber wie gesagt, ich finde das Thema, man beschäftigt sich überhaupt nicht damit, aber es ist wieder so ein klassisches Beispiel, was wir ja immer sagen, dass es in so vielen Bereichen diesen Bürokratismus gibt, also diese Bürokratie, die ins Extrem getrieben wird, wo im Grunde man Leute vom Arbeiten abhält, davon abhält, Gutes zu tun. So, und das ist wieder so ein klassischer Bereich, wo genau das passiert. Ich glaube, da gibt es mindestens 100, 120 andere Bereiche in Deutschland, wo die Menschen genau dieselben Geschichten erzählen könnten. Und ich finde es so wichtig, dass man da konkret drauf guckt, wie wir das heute gemacht haben. Weil allgemein sagen, wir wollen weniger Bürokratie und das stört alles und unser Staat muss effizienter werden. Das ist ja nicht die Übung, das ist die Wahlkampfrede, sondern wirklich konkrete Politik fängt ja da an, wo man sich solche Systeme anguckt, mit den Leuten, die sich dort auskennen, sich unterhält, Lösungen findet und es zumindest mal an einer Stelle besser macht. Weil von den allgemeinen Appellen, wir brauchen weniger Bürokratie, es muss alles einfacher werden, davon haben wir ja genug. Wir brauchen ja Leute, die jetzt wirklich Lösungen anpacken. Deswegen ganz, 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 ganz großes Dankeschön, dass du das heute uns erklärt hast, was bei dieser Hilfsmittelversorgung schiefläuft und dass wir als Freie Wähler jetzt an diesem Thema schon mal dran sind, weil nur so können wir was gegen Bürokratismus tun. Einfach sonntags reden, haben wir genug gehört, ist zumindest mein Eindruck.
Ganz genau richtig, Gregor. Das ist genau das, warum ich so stolz drauf bin und warum ich mich freue, dass ich bei den Freien Wählern bin, weil hier einfach auch das Verständnis da ist, weil wir vor Ort die Probleme auch sehen, auch nicht nur das große Ganze anschauen, sondern auch wirklich die einzelnen Regionen in Deutschland uns anschauen. Wie ist es denn in Schleswig-Holstein? Wie ist es denn im Saarland? Wie ist es in MacPom? Wir schauen überall hin, weil wir überall regional vor Ort sind und sehr gut vernetzt sind, bis sogar ins EU-Parlament. Und da freue ich mich auch schon drauf. Da hat Engin Yaroglu, Christine Singer und Joachim Streit haben hier auch schon einen Vorschlag von meiner Seite aufgenommen und ins EU-Parlament getragen für eine Novellierung der Medical Device Regulation. Und das ist einfach das, was uns Freie Wähler ausmacht, dass wir nicht lange fackeln, sondern einfach Vorschläge aufnehmen, Lösungsansätze suchen und das Ganze dann auch in die richtigen Gremien tragen, um hier den Fortschritt dann nach vorne zu treiben.
Das ist doch ein hervorragendes Schlusswort. Und für unsere Zuhörer natürlich auch der Appell, wenn ihr auch irgendwo in Deutschland, in eurer Branche, da wo ihr beruflich, wo ihr privat, wo ihr mit euren bekannten Freunden unterwegs seid, solche Beispiele habt, wo einfach Verwaltung ins Extrem getrieben wurde und das zum Nachteil von Menschen geworden ist, dann schreibt uns gerne in die Kommentare, meldet euch bei uns Freie Wähler. Wir wollen solche Beispiele sammeln und uns damit konkret auseinandersetzen. Das ist unsere Arbeitsweise. Probleme nicht nur benennen, sondern Lösungen für Probleme finden. Und da ist jeder herzlich willkommen, sich bei uns zu melden. Damit das natürlich noch besser klappt und man immer aktuell bleibt, empfiehlt sich auch, unseren Podcast zu abonnieren. Dir, lieber Stefan, herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Es hat mir eine große Freude gemacht. Wir können uns auch gerne mal wieder austauschen. Es ist absolut nicht verboten, häufiger in diesen Podcast zu kommen. Bei neuen Themen bist du immer wieder herzlich willkommen als Gesprächspartner.
Sehr gerne. Vielen herzlichen Dank, lieber Gregor, für die Chance, dass ich hier sprechen durfte. Und ja, natürlich, ich komme gerne wieder. Es gibt noch sehr viele Themen, die wir hier für die Menschen mit Behinderung besprechen können.